was bei dieser Unerschrockenheit einfach auch sehr hilfreich ist, nämlich, dass ich auch trotz meiner Unerschrockenheit Hierarchie anerkennen kann. Und das kann ich machen, indem ich sage, und es steht mir nicht an, und ich würde Ihnen gerne dieses sagen. Also genau zu wissen, es ist jetzt nicht mein Job, es steht mir auch wirklich nicht an. Und ich würde es Ihnen gerne sagen, und was Sie damit machen, ist sozusagen Ihres, ne? Da konnte ich das dann plötzlich nicht mehr. Da war ich so gezwungen in so einem System, so einen kleinen Käfig hatte ich um mich rum. Und das hat mir nicht gut getan. Das habe ich irgendwann auch, Gott sei Dank, so sehr gespürt, dass ich dann wusste, hier muss ich weg, ne?
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Roswitha.
Danke.
Schön, dass du da bist.
Danke. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein, mit euch zu sein und bin gespannt, wo es uns zusammen hinführt heute.
Magst du dich einmal ganz kurz für unsere HörerInnen vorstellen, dass sie so eine grobe Idee haben, mit wem sie es heute zu tun haben, wen wir hier heute bei uns zu Gast haben dürfen?
Ja, mein Name ist Roswitha Vesper. Ich habe mich bis zum 01.01.26 immer vorgestellt als Kommunikationslotsin. Das heißt, das war die Organisation, mit der ich über 24 Jahre sozusagen unterwegs war. Und seit dem 01.01. bin ich keine Kommunikationslotsin mehr und weiß deshalb gar nicht so genau, wer ich jetzt bin. Das heißt, ich bin in einer neuen Lebensphase angekommen, wo ich, wenn ich das ganz positiv für mich ausdrücke, so ein paar Allmachtsfantasien habe, dass ich jetzt sozusagen nochmal alles sein kann. Also ich bin keine Kommunikationslotsin mehr, aber als Kommunikationslotsin habe ich über 20 Jahre lang die Change-Prozesse begleitet. Ich habe Coaching gemacht, ich bin Mediatorin, ich bin Supervisorin, ich habe Großgruppenarbeit gelernt, ich habe mehrere systemische Ausbildungen, unter anderem auch die hypnosystemische bei Gunther Schmidt, die mich sehr geprägt hat. Ja, und was bin ich jetzt? Ich bin jetzt auf jeden Fall Großmutter und habe 5 Enkelkinder, mit denen ich viel Zeit beim Spielen zum Beispiel verbringe.
Mhm.
Wenn das ausreicht, um mich vorzustellen, dann würde ich hier an dieser Stelle stoppen und euch einladen, nachzufragen.
Ja, vielen Dank. Ja, ich habe mir gerade die Frage gestellt, Kommunikationslotsin. Also ich habe das auch in deinem Kontext, als ich dich das erste Mal, beziehungsweise die Kommunikationslotsen als Organisation das erste Mal kennengelernt habe, war mir das Wort komplett neu. Also ich habe das da zum ersten Mal gehört. Wie kam das zu diesem Wort?
Ja, das ist eine spannende Geschichte, die müsste eigentlich mein ehemaliger Geschäftspartner Holger Scholz erzählen. Der hat nämlich früher eine Firma gehabt, die hieß damals Pantau, das war noch im letzten Jahrtausend. Und irgendwann hat ein Kunde zu ihm gesagt, wenn ich mir das so anschaue, was Sie da machen, dann müssten Sie eigentlich Kommunikationslotse heißen oder Kommunikationslotsen heißen. Und das war wie so ein kleiner Same und es ist immer deutlicher geworden, ja, mit dem, was wir tun, lotsen wir Kommunikation. Wir haben das ja dann auch Facilitation genannt, weil wir international tätig waren und Facilitation heißt ja einfach ermöglichen, erleichtern und wir haben auch früher immer gesagt, wir ermöglichen Dialoge, Kommunikation, die so noch nicht stattgefunden hat.
Wenn du so zurückblickst über, also du sagtest ja über 20 Jahre, das ist ja ein riesiger Zeitraum, ne, in dem du unfassbar viel Erfahrung sammeln konntest und auch viele Begegnungen mit Sicherheit hattest, die auch vielleicht die ein oder andere Aha-Erlebnissituation inne hatten, ne, oder Inspiration gegeben haben. Was wären denn so ein, zwei Wendepunkte auf diesem Weg, wo du sagen würdest, also hätte ich die mal was früher gewusst?
Ja, das finde ich eine super schöne Frage und ich weiß gar nicht, ob dieses hätte ich das mal eher gewusst, ob das am Ende wirklich hilfreich ist, weil alles braucht seine Zeit und die Wendepunkte sind dann zur rechten Zeit gekommen. Und ein Wendepunkt war tatsächlich, als ich den Begriff Facilitation kennengelernt habe, weil ich früher immer gesagt habe, ich bin Moderatorin, ich bin Mediatorin, ich bin Supervisor. Also ich habe alles aufgezählt, was man so nennen könnte als Rolle. Und dann habe ich diesen Begriff kennengelernt, Facilitation. Und dann wusste ich einfach, ich bin Facilitatorin. Und all das, was ich sozusagen in meinem Rucksack habe, das kann ich in der Prozessbegleitung mit den Menschen, mit den Gruppen, mit den Organisationen dann anwenden und zwar so, wie es passt. Und der zweite Meilenstein, der mir in den Sinn kommt, der noch weiter zurückliegt, der für mich wirklich die absolute Wende gebracht hat, das war, als ich als Lehrerin, verbeamtete Lehrerin, als ich die Zukunftswerkstatt kennengelernt habe. Die Zukunftswerkstatt ist eine uralt Partizipationsmethode von Robert Jung und Norbert Müllert mit drei Phasen, das kann man aber alles vergessen. Aber als ich die kennengelernt habe, weil ich zufällig eine Fortbildung besucht hatte, wo die gelehrt wurde, da habe ich gespürt, so möchte ich arbeiten. Und also mit Erwachsenen freiwillig partizipativ. Und das hat mir dann auch ermöglicht, aus dem System Schule auszusteigen und in die Selbstständigkeit zu gehen. Und das Dritte, aber das muss ich dann doch noch sagen, ich habe es ja schon angedeutet, war die hypnosystemische Ausbildung bei Gunther Schmidt, die mir einfach sehr deutlich gemacht hat, es muss nicht immer wehtun, es kann sehr freudvoll sein und Potenzialorientierung und im Grunde radikale Wertschätzung des Menschen sind etwas, was zu dieser Beratungshaltung dazugehört. Und das fand ich auch für mich sehr, sehr schön, weil eben aus einem Lehrerhaushalt, in der Schule, wo es um Kritik geht, wo es um Bewertung geht, war das für mich etwas ganz Neues. Und das liebe ich bis heute. Und das trainiere ich auch. Also das heißt, das übe ich bis heute.
Das wäre jetzt eine Frage gewesen, die ich dir total gerne gestellt hätte, wie du das miteinander in Verbindung bringst. Wie komme ich da drauf? Ich habe neulich mit meinem Sohn gelernt und dann ich habe mal Lehramt studiert. Tatsächlich, Germanistik und Geschichte. Ich habe das aber nach der Zwischenprüfung gelassen. Und dann sagte mein Partner so, du wärst sicher auch eine gute Lehrerin geworden. Dann habe ich gesagt, Gott sei Dank bin ich das nicht geworden. Dann müsste ich ja Kinder bewerten. Und oder ich müsste in dieses Schulsystem, was ein in meiner Welt hierarchisches System ist und ein Bewertungssystem, genauso wie jetzt Richter und so richten und recht, finde ich ganz, ganz schwierig aus der Haltung heraus, die ich so aus dieser Coaching-Zeit oder aus der Coach, also auch aus meinen Coaching-Ausbildungen, Organisationsausbildungen gelernt habe, finde ich das fast nicht mehr mit mir vereinbar. Deshalb finde ich das jetzt ganz spannend, was du erzählst, wenn du davon redest, dass du quasi diesen Schwenk gemacht hast und eben auch diese Ausbildung gemacht hast und aus einem verbeamteten Lehrerjob dann tatsächlich auch ausgestiegen bist. Das ist ja auch ein nicht kleiner Schritt.
Also die Nummer mit der Bewertung war eine ganz große Geschichte, wo ich gedacht habe, wer bin ich, dass ich Menschen so bewerte in diesem System, wie es noch ist. Es gibt ja jetzt mittlerweile, Gott sei Dank, schon andere Schulen, wo eben genau das nicht mehr gemacht wird. Aber der größte Teil, und ich bin ja ein bisschen älter, damals war es halt natürlich gang und gäbe. Und ich kannte das auch von meinem Vater. Ich habe mit ihm immer schon Mathearbeiten korrigiert, dann auch mal eine 5 drunter zu setzen oder wenn nichts stimmte, eine 6. Und da muss man schon ziemlich stabil sein, psychisch stabil sein, dass man durch schlechte Noten seine Seele nicht ankratzen lässt. Und dafür ist dieses System einfach immer noch nicht kompatibel, sodass das für mich am Ende ganz, ganz schwer war. Ich habe zum Beispiel Germanistik und Theologie studiert und ich habe dann, bin ich auch zum Teil wirklich meinen eigenen Weg gegangen und bin in den Religionsunterricht rein und habe gerade bei den Älteren dann, also 10. Klasse, aber auch schon 8. Klasse, bin ich rein und habe gefragt, worüber möchtet ihr heute sprechen, was ist los? Und dann habe ich irgendwie immer geguckt, dass wir auch so ein bisschen noch Lehrplan machen. Aber das Wesentliche war für mich, dass ich gerade den Religionsunterricht dazu genutzt habe, einfach da zu sein, präsent zu sein. Und bei der Germanistik war das für mich auch durch das Studium, das weißt du dann ja auch, Suse, da musste man ja alles Mögliche machen, vom Althochdeutschen über Linguistik, also ein Mist, wo ich gedacht habe, okay, was hat das jetzt mit dem Leben zu tun? Und da hatte ich auch ein Schlüsselerlebnis. Da habe ich mit meinen Schülern, das war glaube ich 8. Klasse, habe ich einen Ausflug gemacht. Da waren wir eine Woche unterwegs und musste dann auch mit denen irgendwie so im Nachgang den Konjunktiv machen. Und ich habe irgendwie gedacht, boah, der Konjunktiv, der interessiert mich eigentlich überhaupt gar nicht. Und den soll ich vermitteln, das passt doch nicht, das passt doch hinten und vorne nicht. Sodass der Konjunktiv für mich mit ein Grund war, als Beispiel dafür, dass ich etwas vermittle, wo ich denke, ja, und wofür braucht man das? Und das Lustige...
Für Gunter
Schmidt. Ja, genau, genau. Und das ist eben das Lustige, dass ich nach der Ausbildung bei Gunter Schmidt zum Konjunktiv so ein liebevolles Verhältnis gewonnen habe, den so wertschätzend finde und einfach weiß, dass ich durch den Konjunktiv immer die Kompetenz der anderen reinholen kann und anerkennen kann. Also nicht ich habe eine gute Idee, sondern es könnte vielleicht eine gute Idee sein, aber guck mal, ob es auch für dich eine gute Idee ist und die anderen in ihrer Verantwortung lassen.
Habe
ich ein bisschen Germanistik wieder reingeholt.
Ja, ich habe den Gunther mal 1,5 Tage genießen dürfen, ne? Und der ist ja der Meister des Konjunktives, weil er einen in diese imaginären Welten holt und holen kann natürlich auch und das auch sehr gut nutzt. Und da, also wenn ich an den Gunther denke, dann ist diese Imagination und der Konjunktiv etwas, wo man den Konjunktiv sehr gut gebrauchen kann.
Ja, das stimmt.
Ja, tatsächlich. Ja, sehr gut. Was mich total interessiert, ist auch noch, Roswitha, wenn ich jetzt dran denke, dass das, was wofür ihr steht, ne, also die Kommunikationslotsen und sieh es uns nach, dass wir jetzt eher über deine Vergangenheit und vielleicht erst später auf deine Zukunft kommen, aber die interessiert mich persönlich total. Wenn ich denke, vor 20 Jahren, das war ja schon auch noch eine ganz schön andere Welt. Also das war ja noch eine mit der Idee der Partizipation, sagen wir mal, nicht weit her. Das war eine nicht wirklich, also eine nicht agile Welt, das war eher eine sehr hierarchische Welt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich angefangen habe zu arbeiten, wo das Thema Hierarchie ein sehr großes war und wo ein Command-and-Control-Gedanke der dominante war oder wo man eben ein Stück weit Ehrfurcht oder Furcht vielleicht auch vor der Führungskraft hatte oder wo eher die Führungskraft gesendet hat als kommuniziert. Ich finde das total spannend, wenn du uns mal in diese Welt mit reinholst, nochmal, an die ich mich vielleicht rudimentär erinnere, aber du hast ja quasi dann eine neue Idee mitgeboren, die da eigentlich gar keinen Platz hatte oder die da zumindest nicht die einen angesprungen hat. Oder liege ich da falsch?
Ja, das weiß ich nicht. Das glaube ich nicht, weil das ist ja deine Erfahrung. Also Erfahrungen, die stimmen ja immer, also weil sie subjektiv einfach so erlebt werden. Ich kann meine Erfahrung daneben stellen,
Total gerne.
weil ich habe ja von diesem Erlebnis berichtet, dass ich die Zukunftswerkstatt kennengelernt habe mit der Partizipation und diesem, wie geht das denn mit der Partizipation? Von daher, das strahlt ja immer aus. Von daher hatte ich nur mit Gruppen und Organisationen zu tun, die genau das wollten. Von daher habe ich diese andere Nummer gar nicht, also mit denen hatte ich praktisch gar nichts zu tun. Also gelandet sind bei mir diese Anfragen, wo Menschen sich diesbezüglich auf den Weg gemacht haben. Und natürlich, wie soll ich sagen, ist das natürlich auch immer mal wieder durchgekommen. Also ich habe ja auch Theologie studiert, das heißt, ich habe auch viele Beziehungen in Kirche rein gehabt und habe von daher auch Anfragen von Kirche gehabt und die ist ja total hierarchisch, ne? Also katholische Kirche. Da gab es dann schon sowas wie eine große Ehrfurcht und Angst. Und da hat es mir aber sehr geholfen, dass ich praktisch immer schon so eine unerschrockene Haltung hatte. Also, dass ich im Grunde immer mehr von der Sache gekommen bin als von einer Rolle und einer Anerkennung der Rolle. Also, um es konkret zu machen, gab es eine Situation mit einem Meeting von so einem Leitungskreis im Bistum, wo der Bischof auch dabei war. Und dann wurde irgendwie so rumgeeiert mit irgendeiner Entscheidung. Und dann habe ich noch mal ganz deutlich und sehr klar gefragt, wer muss das entscheiden? Und dann hieß es der Bischof. Der Bischof war im Raum. Bin ich zu dem Bischof hin und habe ihn gefragt, stimmt das? Ist das Ihre Entscheidung? Ja, sagt er. Und dann habe ich ihn gefragt, und können Sie das entscheiden? Sagt er, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, und was, wie ist die Entscheidung? Und dann hat er entschieden. Hinterher sind ganz viele Leute zu mir gekommen, haben gesagt, das hätten sie noch nie erlebt, dass der Bischof während eines Meetings Entscheidungen trifft. Und dass das halt was ganz Besonderes gewesen wäre bei diesem Meeting. Und das ist für mich einfach nur ein Beispiel davon, dass wenn man eben selber die Dinge, also also wenn man selber eine innere Klarheit hat, die durch Unerschrockenheit geprägt ist, dann strahlt das auch. Wir strahlen ja immer aus. Also das Wichtigste ist ja im Grunde unsere Haltung. Umgekehrt bedeutet das auch, dass ich auch schon über das Ziel hinausgeschossen bin, dass ich mit einem Vorstand von einer riesengroßen Versicherung telefoniert habe, der sagte, vor einer Veranstaltung, und das sollte ein Open Space sein, und ich möchte, dass Sie mir die Garantie geben, dass diese Veranstaltung erfolgreich wird. Dann habe ich ihm gesagt, das kann ich nicht. Wir haben mit Menschen zu tun. Ich kann Ihnen versichern, dass die Vorbereitungsgruppe, die wir Pilotgruppe nennen, weil sie sich aus dem Querschnitt zusammensetzt, der gesamten Organisation, dass die sehr, sehr sorgfältig gearbeitet haben und dass wir sehr genau überall hingeguckt haben. Aber eine Garantie kann ich nicht abgeben. Gut, sagt er, da muss ich das absagen. Gut, habe ich gesagt, wenn Sie das meinen. Und wurde immer böser und da bin ich über das Ziel hinausgeschossen mit der Unerschrockenheit. Da habe ich ihm nämlich gesagt, ja, und Sie können das tun. Sie wissen ja, der Fisch stinkt vom Kopf her. Dann haben wir dann irgendwann aufgelegt und dann saß ich in meinem Sessel und hab irgendwie gedacht, also alles, was ich gesagt habe, war im Grunde richtig, aber es hat trotzdem so ein komisches Gefühl hinterlassen. Und dieses Gefühl habe ich dann aufgearbeitet bei Gunter Schmidt. Die ganze Gruppe hat sich kaputt gelacht, als ich diese Geschichte erzählt habe. Und der Gunther sagte, naja, es wäre dann vielleicht auch nicht so eine ganz gute Idee gewesen, dem Vorstand zu sagen. Also Gunther hat selber Tränen gelacht, ne, dass der Fisch schon vom stimmt. Und dann hat er mir aber etwas gesagt, was mich sehr, sehr, sehr geprägt hat und was bei dieser Unerschrockenheit einfach auch sehr hilfreich ist, nämlich, dass ich auch trotz meiner Unerschrockenheit Hierarchie anerkennen kann. Und das kann ich machen, indem ich sage, und es steht mir nicht an und ich würde Ihnen gerne dieses sagen. Also genau zu wissen, es ist jetzt nicht mein Job, es steht mir auch wirklich nicht an. Und ich würde es Ihnen gerne sagen. Und was Sie damit machen, ist sozusagen Ihres. Ne? Das war auch ein Lehrstück in den 20 Jahren.
Ja, es hört sich in der Retrospektive sehr heiter an. Ich glaube, in der Situation fühlte sich das sicherlich nicht so an. Aber wie du sagst, ne, es hat dich sehr geprägt.
Es hat mich geprägt und ich habe auch, oh, das kommt mir jetzt, das ist irgendwie auch ganz schön. Ich habe auch so eine kleine schelmische freche Seite in mir, so ein bisschen Pippi Langstrumpf. Ich glaube, das ist auch nicht so schlecht, weil ich habe dann nichts mehr von dem gehört und habe dann meine Kollegin, mit der ich das zusammen machen wollte, gefragt, sag mal, haben die sich eigentlich nochmal gemeldet? Ist das abgesagt worden? Nö, sagt sie, ja gut, habe ich gesagt, da muss ich mich ja kümmern, da muss ich halt nochmal, habe ich das nochmal angerufen, nee, das findet statt, ja, sag ich, also wenn das stattfindet, dann muss ich aber vorher nochmal mit dem Vorstand sprechen. Gut, und dann war der sozusagen im Telefonat lammfromm, nee, das würde stattfinden, er hätte auch mit der Vorbereitungsgruppe, also der Pilotgruppe gesprochen und das wäre ja alles wunderbar und so. Und dann hat dieser Tag stattgefunden, am Ende des Tages hat dann dieser Vorstand gesagt, vor allem, wie gut es ihm gefallen hat und dass er wirklich sehr erstaunt ist und dass, wenn ich mal irgendeine Referenz bräuchte, dann könnte ich mich bei ihm melden. Und ich hätte ja den ganzen Tag so einen entspannten Eindruck gemacht, aber er würde mir das nicht glauben, dass ich so entspannt gewesen wäre. Dann war ich wieder frei, ich habe ihm gesagt, doch, ich war die ganze Zeit entspannt.
Das ist ein schönes Beispiel für so ein Statusspielchen, ne?
Also ja.
Wie hast du dir diese Entspanntheit und dieses, ich sag mal, unerschrockene, leicht schelmisch freche, wie hast du dir das im Unternehmenskontext oder im Business-Kontext, wie hast du dir das behalten oder ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist.
Wahrscheinlich erarbeitet, oder?
Erarbeitet, getraut. Also wie kam es dazu? Also ich kann es mir vorstellen, so vielleicht wenn ich so an Kinder denke, die das sicherlich noch so eher in sich tragen und noch so diese Unerschrockenheit vielleicht auch noch so ganz unverblümt so leben. Im Business-Kontext könnte ich mir vorstellen, dass man da ganz schnell auch mal irgendwo so an Grenzen dann drankommt, wie du gerade in deinem Beispiel auch mal so beschrieben hast. Also wie hast du es dir geschafft, diese Leichtigkeit und Unerschrockenheit in dem Business-Kontext über die ganzen Jahre zu bewahren?
Ja, das ist auch eine ganz schöne Frage. Ich glaube wirklich, der erste Teil, den hast du schon gesagt, es ist alles in uns. Und die Frage ist, wie sehr dürfen wir das jeweils leben? Und ich glaube, dass ich in meiner Jugend, und da sind wir dann wieder bei der Partizipation, da war ich in einem Jugendverband, die CAJ, Christliche Arbeitnehmerjugend. Und da habe ich zum ersten Mal erlebt, was das bedeutet, partizipativ unterwegs zu sein. Da gab es Gruppenleitungen, die immer noch einen kleinen Rat dabei hatten. Da gab es ein Gremium, was beraten hat. Wir waren über 200 Jugendliche bei uns in der Gemeinde. Ich war schon mit 15, war ich Gruppenleiterin und hatte teilweise Mädchen, junge Frauen, die 17 waren. Und ich war die erste bei uns in der Gemeinde, die damals war das wirklich was Besonderes, zumindest im katholischen Norden, da im Bistum Münster, wo ich herkomme. Ich habe die Lesung gelesen als erste weibliche Person überhaupt. Ich war da immer, glaube ich, so unterwegs und habe da immer geguckt, was ist so meins und wo gehe ich rein? Und das habe ich weiter gepflegt. Und wenn ich dann an meine Schulsituation denke, also als Lehrerin, da konnte ich das dann plötzlich nicht mehr. Da war ich so gezwungen in so einem System, so einen kleinen Käfig hatte ich um mich rum. Und das hat mir nicht gut getan. Das habe ich irgendwann auch, Gott sei Dank, so sehr gespürt, dass ich dann wusste, hier muss ich weg. Ne? Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, dass das, wie das vielleicht gekommen ist, dass ich, ja, dass ich unerschrocken bin.
Ja, ich habe zumindest schon mal so eine erste Idee davon, wie es gewesen sein könnte. Also ich versuche mich da gerade so ein bisschen rein zu versetzen, schon sehr früh in der Jugend. Also sich nicht nur mit einzubringen, sondern auch in Führung zu gehen. Ne? Auch, also da gehört ja echt eine ganze Menge Mut auch zu. Ne? Ich überlege mir das gerade so als junger Mensch. Ich wüsste nicht, ob ich als junger Mensch diesen Mut schon gehabt hätte, da so in solche Rollen auch schon reinzugehen. Wenn du jetzt an die Unternehmenswelt denkst und es gibt ja sicherlich schon viele, wo es schon sehr, sehr in agilen Umfeldern ist, wo schon sehr viel miteinander gearbeitet wird. Und es gibt auch sicherlich noch Unternehmensumgebungen, wo noch sehr hierarchisch gearbeitet wird. Na, wenn jetzt eine Führungskraft so einen Schritt in mehr zusammen und gemeinschaftlich arbeiten gehen wollen würde in einem eher hierarchisch geprägten Umfeld, was wären denn so erste kleine Experimente, die so eine Führungskraft einfach mal ausprobieren könnte?
Ich weiß gar nicht, ob ich viel von Experimenten in diesem Zusammenhang halten würde, also ob ich in diese Richtung beraten würde. Ich würde viel eher fragen, wozu soll denn irgendetwas anders werden? Und wozu in Richtung Partizipation? Und was würde das für dich bedeuten? Welchen Preis müsstest du zahlen, wenn du das eine mehr willst und damit das andere weniger würde? Vielleicht auch nicht, sondern vielleicht würde sich das auch beides wunderbar ergänzen. Aber ich würde sehr stark in Richtung Untersuchung gehen, erforschen gehen. Wozu braucht es eine Entwicklung? Und wie wäre die Entwicklung bei dir? Was müsste bei dir passieren, dass du überhaupt in diese Richtung weitergehen könntest? Und was würde das für die Organisation bedeuten? Was würde das für die Menschen, mit denen du zu tun hast, bedeuten? Weil ich habe, ich als Führungskraft bin ich ja Modell, ob ich will oder nicht. Und wenn ich ein verlässliches Modell bin, dann gibt das immer Ruhe und Orientierung für die Organisation. Wenn ich anfange mit Experimenten und zum Beispiel, ich würde es gar nicht sagen, sondern einfach mal gucken, dann gibt es Irritationen. Und manchmal kann es sinnvoll sein, solche Irritationen auszulösen. Aber ich sollte mir gut überlegen, und auf Auswirkungen, auf mögliche Auswirkungen hin überprüfen, warum mache ich was, wozu?
Mit welchen Anliegen sind denn Führungskräfte auf euch, also damals in der Zeit der Kommunikationslotsen, wo du Teil davon warst, mit welchen Anliegen sind sie denn so typischerweise auf euch zugekommen?
Ja, ganz typisch waren Großgruppenkonferenzen. Also im Rahmen von Change-Prozessen gab es die Idee, wir müssen mal das ganze System zusammenholen. Und dann gab es wenig Know-how, wie geht das denn? Sodass wir immer wieder diese großen Gruppen hatten, wo wir im Rahmen von Change-Prozessen beraten haben und durchgeführt haben und dann natürlich auch weiter begleitet haben. Was auch sehr oft Anlass war, dass bei Mitarbeiterbefragungen irgendwie rausgekommen ist, die Kooperation stimmt so nicht, wir müssen anders zusammenarbeiten, das hat so wenig Sinn. Es wurde dann ja auch gerne festgemacht an der Kultur. Ja, und so kann man auch reinstarten. Es gab natürlich auch strategische Fragestellungen, wie wollen wir uns in Zukunft aufstellen? Auch da gab es viel Bedarf und wie ich weiß, gibt es auch immer noch viel Bedarf, natürlich, gerade in diesen Zeiten, sodass das in dem Sinne ganz normale, in Anführungsstrichen, ganz normale Change-Anfragen waren, die sich auf Struktur, Kultur und Strategie bezogen haben. Ne?
Ich überlege gerade, du hast ja sogar auch das Buch Facilitation mit als Co-Autorin geschrieben. Ne? Wie kam es denn dazu? Vielleicht magst du da.
Das ist auch eine schöne Geschichte. Also wir haben ja von Anfang an auch Trainings gemacht. Das heißt, man konnte bei uns Facilitation lernen. Das fing an mit einem Modul, dann wurden es zwei Module, dann wurden es drei Module, dann wurden es vier Module. Und es sind im Moment noch vier Module. Aber eigentlich hätten wir natürlich viel mehr Stoff und könnten daraus ja viel mehr machen. Und für diese Ausbildung braucht es ja immer auch ein paar Handouts. Und diese Handouts, die waren dann immer so ein bisschen Stückwerk und dann haben wir mehrfach in den zwischen 2008 und 2018 gesagt, jetzt müssen wir das mal eigentlich alles aufschreiben. Und das haben wir auch versucht, indem wir uns mehrfach zurückgezogen haben und wir haben dann lustigerweise immer uns mit Titeln und Inhaltsverzeichnissen beschäftigt. Aber darüber hinaus sind wir nie gekommen, weil wir einfach dann auch zu viele Anfragen hatten. Das heißt, der Alltag war geprägt durch Change-Begleitung, durch Coaching, Supervision und so weiter. Und dann kam aber der Fahlen Verlag. Unser Lektor Dennis Brünnert hat bei uns angefragt, ob wir Interesse hätten, ein Buch zu schreiben. Und das war der Game Changer, weil wir jemanden an unserer Seite hatten. Und da haben wir selber auch nochmal gespürt, was das für einen Unterschied macht, wenn da jemand ist, der etwas will und der das unterstützt. Und der hat natürlich unsere Texte gelesen und hat dann gerade am Anfang uns viele, viele Hinweise geben können. Später haben wir uns richtig eingetunt und wir wollten eigentlich ein Buch schreiben, was so ungefähr 200 Seiten hat. Und dann war unser Lektor aber so begeistert von dem, was wir alles aufgeschrieben haben, dass er sagte, nein, nicht kürzen, nicht kürzen. Und dann haben wir gedacht, ja, dann schreiben wir jetzt auch alles auf. Und jetzt sind wir ja also am Ende haben wir trotzdem noch sozusagen nicht mehr alles aufgeschrieben für das letzte Kapitel. Aber so dass wir jetzt 460 Seiten haben und ich zumindest für mich sagen kann, da steht alles drin, was ich sozusagen gelernt habe und was für mich beruflich wichtig war. Und dann, ja, vielleicht noch eine Ergänzung, das muss man schon fairerweise sagen, dieses Buch wäre nicht entstanden ohne Corona. Also Corona war für uns ein absoluter Segen, weil dadurch wurde ja ganz viel zurückgefahren. Wir haben die ersten Online-Meetings gemacht und haben uns da reingefuchst, aber wir hatten dann auch wirklich Zeit, zu schreiben. Und das waren 2 Jahre. Und da haben wir echt wirklich Stunde um Stunde am Schreibtisch gesessen und haben mit vielen Schleifen alles aufgeschrieben, ja.
Bist die erste Person, für die Corona eine positive Konnotation hat. Das ist total schön. Schön. Aber ja, du hast recht, weil die Reizarmut im Außen konnte man dann, glaube ich, ganz gut nutzen, wenn man ein Buch schreibt. Tim, wir hätten ein Buch schreiben müssen.
Ja, das war, als wie, manchmal ist es ja so, kann man dran glauben oder nicht, aber das Universum sorgt für einen. Also wir haben ja so viele Versuche vorher gemacht und es hat ja nie funktioniert. Und dann ist es uns wie zur rechten Zeit auf dem Tablett serviert worden.
Was waren denn deine schönsten Erkenntnisse aus diesem Buchprojekt?
Die Antwort auf meine Frage sowie viele weitere spannende Impulse und Erfahrungen teilt Roswitha mit uns im zweiten Teil. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.